Das Peace Boat. Erinnern, um Frieden zu schaffen.
Eine Gruppe Tübinger Studierende der Politikwissenschaft erzählt von ihrer Schiffsreise mit dem Peace Boat und davon, wie sie unterschiedliche Erinnerungskulturen kennenlernen durfte.
Ja, also das Hinkommen zu dem Schiff war erstmal ein bisschen chaotisch. Wir haben erstmal gar kein Taxi zum Bahnhof bekommen, haben die erste Bahn verpasst. Und als wir dann alle da waren und in Greenock ausgestiegen sind, sind wir mit unseren Koffern und dem ganzen Gepäck gefühlt ewig rumgelatscht, standen dann am Hafen und da war erstmal kein Schiff. Aber dann haben wir gemerkt, wir mussten nur noch einmal um die Ecke durch so eine Sicherheitsschleuse am Hafen und dann war das Schiff da, dann stand es vor uns, das Peaceboat. Und es war für uns schon ein festlicher Moment, dann das Schiff das erste Mal zu sehen. Es war irgendwie so, ich würde sagen, so 8 Stockwerke hoch und wir sind über so eine ganz kleine Rampe ins Schiff rein und standen dann in der Eingangshalle, die echt wie in so einem schicken Hotel aussah. Dann sind wir in unsere Zimmer oder Kajüten. Wir waren immer zu viert auf dem Zimmer mit rechts und links 2 Stockbetten und einem kleinen Mittelgang, wo man gerade zu zweit stehen konnte und so einem ganz kleinen Bad, wo man sich gerade einmal um sich selbst drehen konnte. Also unsere Kabinen waren jetzt echt nicht groß, aber mit Fenster. Und das war das Highlight, weil wir dachten, wir hätten vielleicht gar keine. Wir haben dann echt auch nur unsere Sachen abgestellt und sind wieder raus. Auf dem Gang waren dann schon überall Leute und haben uns angeguckt. Die wussten auch irgendwie schon, dass wir kommen. Da war klar, wir waren schon mal angekündigt worden. Und ja, das war dann so die Erkenntnis. Viel Privatsphäre wird das jetzt nicht in den kommenden 8 Tagen oder viel Ruhe, aber deswegen waren wir ja auch nicht da.
Das Peace Boat, das ist der Name einer japanischen NGO, die sich mit ihrem gleichnamigen Kreuzfahrtschiff seit nun fast 40 Jahren für die Förderung von Frieden, Menschenrechten und Nachhaltigkeit einsetzt. Außerdem hält es einen besonderen Beraterstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen.
Und was macht das Peace Boat jetzt genau?
Das erklärt uns Jasna Bastic. Jasna arbeitet seit 2001 als internationale Koordinatorin für das Peace Boat und ist für die internationalen Austauschprogramme zuständig. In dieser Funktion war sie auch für uns Tübinger Studierende und unseren Aufenthalt an Bord zuständig. Sie hält außerdem Vorträge und gibt verschiedene Workshops zu Themen rund um Medien, Propaganda, Konfliktmanagement und gewaltfreie Konfliktresolution.
Peace Boat ist ein Schiff, das 3-mal im Jahr um die Welt fährt und wir organisieren die engagierte Programme an Bord und in den Häfen, die wir besuchen. Und wir haben auch Kampagnen in Japan und international. Jetzt im Moment sind die wichtigsten die nukleare Abrüstung, Klimawandel natürlich, rettet die Ozeane, UN-SDG Action Campaign und natürlich Friedensausbildung. Und nur zur Erinnerung, das ist auch wichtig zu sagen, ich bin wirklich stolz, Peace Boat ist Mitglied von ICAN Steering Committee und ICAN ist International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. So ICAN hat in 2017 den Friedensnobelpreis erhalten und jetzt fahren wir mit der Friedensnobelpreis-Medaille an Bord. Und noch etwas ist wichtig zu sagen, wirklich gut Peace Boat zu verstehen. Unsere Reisen, die nach einem sozialen Geschäftsmodell durchgeführt werden, verbinden nachhaltigen Tourismus, lebenslanges Lernen und Freundschaftsaktivitäten mit Bildungsprogrammen, Kooperationsprojekten und Interessenvertreutung.
Und wer sind wir? Was hat das Peace Boat mit uns zu tun?
Als Studierende des Masterstudienganges Friedensforschung und internationale Politik an der Universität Tübingen hatten wir das große Privileg, einen kleinen Teil der 102. Fahrt des Peace Boats mitzuerleben und mitzugestalten. Teil unseres Studienprogramms ist ein Wahlmodul, das ein vorbereitendes Seminar und die anschließende Exkursion auf dem Peace Boat umfasst. Neben den insgesamt 9 Tagen, die wir an Bord verbringen durften, hatten wir zusätzlich die Möglichkeit, unser eigenes Programm in den angefahrenen Hafenstädten zu organisieren, wo wir mit Vereinen, Organisationen, Aktivisten und Aktivistinnen gesprochen haben, die zu Konflikten in der Vergangenheit ihres Landes arbeiten. Unsere Route führte uns von Belfast über Lissabon, dann weiter nach Barcelona und zuletzt nach Marseille.
Und warum der Podcast?
Der Podcast soll einen kleinen, persönlichen Eindruck von eben dieser Friedensarbeit vermitteln, die im Kleinen, an ganz vielen unterschiedlichen Orten geleistet wird und unserer Ansicht nach viel mehr Aufmerksamkeit verdient hat. In dieser Podcast-Reihe möchten wir den Zusammenhang von Frieden und Erinnerung grob skizzieren und aufzeigen, welchen wichtigen Beitrag einzelne lokale Akteure dabei leisten.
Wie geht's denn jetzt weiter?
In insgesamt 6 Folgen widmen wir uns dem Peace Board und den verschiedenen Konfliktgeschichten in den Häfen sowie den Friedensakteurinnen vor Ort. Um euch auf diese Reise mitzunehmen, werden wir nach dieser Einführungsfolge speziell zum Peace Board und einer weiteren Sonderfolge zu Japan die restlichen Folgen entlang der Häfen unserer Reise aufbauen. Wir halten also zunächst in Belfast in Nordirland, begeben uns in der Folge darauf nach Lissabon in Portugal, im Anschluss nach Barcelona in Spanien, um in Marseille in Frankreich von Bord zu gehen. Die Geschichte der japanischen Nichtregierungsorganisation Peace Boat und dem dazugehörenden Kreuzfahrtschiff passen ganz hervorragend in diesen Podcast, denn sie steht symptomatisch für den Zusammenhang von Frieden und Erinnerung. Die japanische Armee verübte während des Zweiten Weltkriegs schwere Kriegsverbrechen und drang bei ihrer Invasion Südostasiens bis in das heutige Myanmar vor. Trotz der Tokier Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg, in denen einige der Kriegsverbrechen verurteilt wurden, fand eine Aufarbeitung der Verbrechen von der politischen Führung Japans nie umfassend statt. Alles trat in den Schatten der 2 Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki im August 1945. Viele Jahre später, im Jahr 1983, charterten japanische Studierende ein Schiff mit dem Ziel, in ihren Nachbarländern mehr über die Kriegsverbrechen der japanischen Armee im Zweiten Weltkrieg zu erfahren. Sie trafen sich mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen und den Opfern von Massakern, die von der japanischen Armee begangen wurden. Und sie trafen die sogenannten Trostfrauen. Dieser zunächst harmlos klingende Begriff bezeichnet die von der japanischen Armee zu Zehntausenden zwangsprostituierten Mädchen und Frauen aus dem kompletten südasiatischen Raum. Die Informationen und Berichte von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, mit denen die Studierenden nach Japan zurückkehrten, lösten dort einen Skandal aus. Das Thema stieß auf großes Entsetzen in der Bevölkerung und in den Folgejahren zeigten immer mehr JapanerInnen Interesse daran, die Kriegsverbrechen aufzuklären und darüber in Austausch zu kommen. Damit nahm das Peace Boat seinen Anfang. Nach mehreren Rundfahrten in Asien fand im Jahr 1990 die erste Weltreise statt. Mittlerweile fährt das Peace Boat mit seinem einzigartigen Konzept aus touristischer Reise und Raum für politische Bildung und Friedensarbeit 3-mal im Jahr auf unterschiedlichen Routen um die Welt. Dabei steuert das Schiff auch immer wieder bewusst Konfliktregionen an, nimmt FriedensaktivistInnen, politische Gruppen im Exil oder auch Jugendliche aus unterschiedlichen Konfliktparteien mit an Bord, um über deren Perspektiven zu sprechen und auf Konflikte aufmerksam zu machen. So ist auch Jasna Bastic in Kontakt mit dem Peace Boat gekommen.
Das war erstes Mal in 1994 und interessant ist, dass ich nicht Peace Boat gefunden habe. Peace Boat hat mich gefunden. Und das war so, Yoshioka Tatsuya, Direktor und Gründer von Peace Boat, war in 1994 hier in Zürich und er wollte mit jemandem aus dem Balkan über den dortigen Krieg sprechen. Und er hat meine Nummer bekommen, hat mich angerufen und wir haben uns in Zürich auf dem Bahnhof getroffen, haben lange Zeit mit ein anderer gesprochen. Und dann, Yoshioka, der Direktor, hat mich eingeladen als Gastrednerin bei Peace Boat über den Krieg auf dem Balkan, die Belagerung von Sarajevo und die Aussichten auf Frieden zu dieser Zeit zu sprechen. So hat alles angefangen.
In unserem Gespräch erklärt uns Jasna, dass das Peace Boat bei der Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs in Asien nach wie vor eine wichtige Rolle einnimmt.
Ich komme aus dem Krieg, diese Friedensarbeit ist sehr, sehr wichtig für mich und Peace Boat ist grundsätzlich sehr wichtig für den laufenden Friedensprozess in Nordostasien. Wir diskutieren immer an Bord auf jeder Reise noch offene Fragen des Zweiten Weltkrieges in Asien. Wir haben auch Kampagnen über die historische Bilanz des Krieges in Asien, weil der Versöhnungsprozess zwischen Japan und China, Japan und Korea noch nicht abgeschlossen ist. Und Peace Boat engagiert sich für Konfliktprävention und Friedenspädagogik auf der koreanischen Halbinsel. Und wir haben auch die Partner auf allen Kontinenten. Wir laden junge Menschen aus den Konfliktgebieten ein, aus Palästina und Israel, vom Balkan, aus Nordirland, Kolumbien und so weiter und über den Friedens- und Versöhnungsprozess in ihrer Region zu diskutieren. Und natürlich, wir haben Friedensausbildungsprogramme und wir versuchen, innovativ, kreativ, hilfreich und mutig zu sein. Das ist alles Besonderes. Und das Projekt selbst ist wirklich so etwas Besonderes, so Friedensprojekte auf dem Schiff zu haben und die Welt zu reisen.
Auf dem Schiff herrscht eine ganz besondere Atmosphäre. Nur so können so schwierige Themen wie die japanischen Kriegsverbrechen und Konflikte auf der ganzen Welt besprochen werden.
Und die ganze Atmosphäre kreiert, provoziert, dass die Leute das Beste zeigen, das Kreativste, was sie haben, geht raus. Und, aber ich erinnere mich wirklich sehr stark immer noch an einen ehemaligen japanischen Soldaten, der an den Massakern in Nanjing in China teilgenommen hat. Und es war ein unglaubliches Gespräch mit ihm über das, was er im Krieg erlebt hat und warum Nanjing passiert ist. Und er war ein zutiefst erschütterter Mann, wie wahrscheinlich alle Soldaten im Krieg, weil der Krieg die unmenschlichste Erfahrung überhaupt ist. Oder mit einem Menschenrechtsaktivisten aus Marokko oder Iran zu sprechen, die unter ganz anderen Umständen arbeiten als wir hier in Europa. Oder mit jungen Klimaaktivisten von Pazifikinseln zu sprechen, die wissen, dass sie ihre Insel verlieren werden, wenn der Klimawandel nicht mal richtig reguliert wird. Diese Leute kann ich nie vergessen.
Die Passagiere des Peace Boats setzen sich aus ganz unterschiedlichen Menschen zusammen, erzählt uns Jasna.
Es gibt auch ganz normale Menschen. Sie wollen einfach zu reisen und dann etwas Neues zu lernen. Und dann es gibt die Segmente, sie sind mehr aktiv und dann weniger aktiv, auch junge Leute. Aber alles ist so interessant auf dem Schiff und dann später sind sie so involviert. Es ist unmöglich, so interessante Sachen einfach zu ignorieren. So, alles ist so dynamisch, lebendig und, aber alle haben natürlich, sie persönlich entscheiden, was genau zu tun, welche Events wo einen Teil zu nehmen. So, sie können selbst alles entscheiden, was genau auf dem Schiff zu tun.
Einige Menschen entscheiden sich also ganz bewusst für das Peace Boat und möchten aktiv an den Workshops und Angeboten teilnehmen. Andere sind vor allem dabei, weil das Peace Boat eine kostengünstige Möglichkeit bietet, die Welt zu bereisen. Auch wir Studierende hatten die Möglichkeit, auf dem Schiff mit unterschiedlichen Passagieren ins Gespräch zu kommen. Dafür nahmen wir zum einen an Seminaren und Workshops an Bord teil, zum anderen ergaben sich aber auch beim Umherirren auf den Gängen, bei der Suche nach Räumen oder beim Abendessen immer wieder spannende Gespräche. Die folgenden Eindrücke beschreiben ganz persönliche Erinnerungen an unsere Zeit an Bord.
Ein üblicher Morgen in unserem Zimmer würde damit beginnen, dass ich meiner mir auferlegten Pflicht nachkomme, meine Zimmerkollegen für den Beginn unseres doch recht straffen Programms rechtzeitig zu wecken. Wir machen uns also fertig und ab geht's durch einen langen, aber engen Flur, der wohl nichts für Leute mit Klaustrophobie ist, an den Kajüten vorbei und dann eine der beiden großen Treppenhäuser, die alle Decks miteinander verbindet, hoch auf die Terrasse zum Frühstück. Nach einem Kaffee mit Pfannkuchen und Toast geht's runter aufs mittlere Deck, wo wir unseren fensterlosen Seminarraum finden. Zwischen den einzelnen Sitzungen haben wir oftmals kürzere Zeiträume, die wir nach eigenem Gutdünken nutzen konnten. Während die einen sich mit den an Bord angebotenen Aktivitäten beschäftigten und daher entweder beim Trommeln der traditionell japanischen Trommeln, deren Namen ich nicht aussprechen kann, sich austobten, Yoga praktizierten oder Basketball auf der dafür eigenen Anlage spielten, lagen andere lieber an Deck, sonnten sich, lasen ein Buch oder arbeiteten an ihrem Skript für die große Präsentation. Mich hingegen, als der Raucher, der ich damals noch war, zog es immer wieder zur einzigen Stelle an Deck, in der Nähe des Hecks, an der ich diesem Laster frönen durfte. Ich wurde dort immer herzlichst empfangen und wurde auch entsprechend schnell unterrichtet über die essentiellsten japanischen Begriffe. Haita, Feuerzeug, werde ich, so oft wie ich es gebrauchte, wohl so schnell nicht mehr vergessen. Alternativ war aber auch immer das Bug des Schiffes einen Besuch wert. In den dort zu findenden Sälen konnte man entweder Leute beim Erlernen von Instrumenten zuhören, manchen hörte man an, dass sie weiter waren als andere, oder spannenden Vorträgen lauschen.
Wir sind in etwa 40 Leute, die hier in dem kleinen, fensterlosen Seminarraum 7F auf dem Boden sitzen. In der Mitte des Raums liegt eine Spirale aus Bildern. Verschiedene Alltagsszenen sind darauf abgebildet. Gerade findet unsere erste Session mit den Teilnehmenden des Global University Programms auf dem Peaceboat statt. In der Global University können junge Passagiere sich mit verschiedenen friedensbezogenen Themen auseinandersetzen. Unsere erste Aufgabe in dem Workshop heute: Wir sollen uns zwei Bilder aussuchen. Eines, das für uns Frieden symbolisiert, und ein zweites, das zeigt, was wir konkret für Frieden in der Welt tun wollen. Ich versuche, meine Gedanken auf die Aufgabenstellung zu lenken, weg von dem mulmigen Gefühl in der Magengegend, denn draußen herrscht starker Seegang. Frieden bedeutet, dass auch Transgender-Menschen eine Familie gründen dürfen, sagt eine der japanischen TeilnehmerInnen. Obwohl der Raum voll ist und Antworten wegen der Übersetzungen vom Japanischen ins Englische und andersherum lange dauern, herrscht eine konzentrierte Atmosphäre. Ein Mädchen sagt, dass ein Lächeln manchmal genüge, um Frieden zu stiften. Sie möchte Menschen häufiger ein Lächeln schenken, um sie glücklich zu machen und sich so für Frieden in der Welt einzusetzen.
Ein weiteres Highlight auf dem Peace Boat war auf jeden Fall das Abendessen. Es gab jeden Abend 3 Gänge in einem Restaurant im Schiffsbauch und man wurde von Kellnern und Kellnerinnen an die Tische geführt, was wir als Studis überhaupt nicht gewohnt waren und dann natürlich regelmäßig gesprengt haben, weil wir einfach als viel zu große Gruppe gekommen sind. Wir haben nämlich eigentlich nie alleine gegessen, sondern wir wurden immer von verschiedenen Leuten begleitet, die dann mit uns auch während des Abendessens über Geschichte, über Aufarbeitung oder einfach über uns oder darüber, was wir so machen, reden wollten. Das waren entweder einfache Passagiere, die uns angesprochen haben, mal waren das die Studis von der Global University, mit denen wir dann in den Sessions irgendwie in den Gesprächen nicht fertig geworden sind, oder mal die Sprachlehrer, Sprachlehrerinnen oder ÜbersetzerInnen, mit denen wir sonst kaum gemeinsame freie Zeit hatten und mit denen wir das dann eben nachgeholt haben während des Abendessens. Der Vorteil war, dass man damit dann auch immer Profis oder zumindest Fortgeschrittene im Bereich japanisches Essen dabei hatte. Es gab nämlich traditionelle japanische Küche und die ersten Minuten, nachdem die Gänge reserviert wurden, wurde dann immer eine rege Diskussion darüber geführt, was zur Hölle das eigentlich alles ist. Bei den Fisch- und Fleischgerichten konnten die meisten weiterhelfen, aber bei meinem vegetarischen Essen waren selbst viele Japaner oder Japanerinnen ratlos, weshalb ich bis heute überhaupt keine Ahnung habe, was ich eigentlich alles gegessen habe. Bis auf den Algensalat, das hat man immer wieder erkannt.
Unsere Gruppe aus Tübingen wurde auf das Peaceboat eingeladen, um einen Vortrag über die Aufarbeitung der nationalsozialistischen und faschistischen Vergangenheit in Deutschland zu halten. Unter dem Titel »Dealing with the Past« haben wir vor ca. 400 Menschen über die NS-Zeit berichtet und darüber, wie die deutsche Gesellschaft diese beispiellosen Verbrechen und den Holocaust aufarbeitet. Da in Japan kaum über die Kriegsvergangenheit gesprochen wird, gilt die Aufarbeitung in Deutschland als vorbildhaft. Jasna Bastic beschreibt unsere Rolle als ReferentInnen so.
Die Studenten aus Tübingen bringen so positive Energie und einen großen Beitrag zu Peace Boat. Eines der wichtigsten Ereignisse an Bord ist generell, und ich meine das wirklich, die Präsentation der Studenten unter dem Titel Dealing with the Past. Wie Deutschland den Versöhnungsprozess mit sich selbst und mit anderen Ländern durchlaufen hat. Und das passiert auf dem Schiff mit der Mehrheit der Menschen aus Japan und auch aus anderen asiatischen Ländern, wo der Prozess der Anerkennung, was im Zweiten Weltkrieg geschehen ist und der Verantwortung Japans nie richtig ernsthaft und ehrlich durchgeführt wurde. Es ist eine erstaunliche Wirkung, die die Studenten mit dieser Präsentation und den anschließenden Diskussionsworkshops an Bord hinterlassen. Japanische und andere asiatische Passagiere und Teilnehmer sind fasziniert von so jungen Menschen aus Deutschland, die in der Lage sind, so kritisch und mit so viel Wissen über die Kriegsvergangenheit ihres Landes zu sprechen. Das ist nicht möglich bis heute in Japan. Das ist enorm wichtig.
Doch unser Vortrag war nicht nur inhaltlich herausfordernd, wie wir in dem folgenden Erfahrungsbericht hören.
Höhepunkt unseres Aufenthalts auf dem Peaceboat war unser Vortrag über die Ausarbeitung der NS-Zeit in Deutschland. Wir hatten ihn im Rahmen des Vorbereitungsseminars über einen Zeitraum von einem halben Jahr erarbeitet und uns intensiv mit der Erinnerungsarbeit in Deutschland auseinandergesetzt. Unser Vortrag fand in Form eines Theaterstücks statt und im Vorfeld war unsere größte Sorge, trotz der simultanen Übersetzung auf Japanisch und der konsekutiven Übersetzung ins Chinesische authentisch zu wirken. Doch die ersten Tage an Bord und die Generalprobe ließen diese Sorge in den Hintergrund treten. Ein ganz anderes Problem hatte sich plötzlich ergeben. Über die Hälfte der Gruppe hatte mit heftiger Seekrankheit zu kämpfen. Dementsprechend stellte sich eine gewisse Grundnervosität ein. Der größte Saal auf dem Peaceboat, fast 400 Personen, und war ganz vorne im Schiff untergebracht. Dort war auch das Schwanken des Schiffes am heftigsten zu spüren. Die Seekrankheit mischte sich mit allgemeiner Aufregung. Kommt überhaupt jemand? Interessieren sich die Passagiere für unser Thema? Statt vor dem Auftritt den Text noch einmal anzuschauen, stellten wir sicher, dass genügend Kotzbeutel so auf der Bühne platziert werden, dass sie für das Publikum nicht sichtbar, für uns aber gut erreichbar sind. Der Saal füllte sich, irgendwann waren fast alle Plätze belegt. Und es lief erstaunlich gut. War es die Aufregung, die uns das Schwanken des Schiffes weniger spüren ließ, oder war das Wasser während unseres Vortrages tatsächlich ruhiger als die Tage zuvor? Jedenfalls gab es keine größeren seekrankheitsbedingten Zwischenfälle während unserer Präsentation. Und thematisch hatten wir anscheinend auch das Interesse des Publikums getroffen. Erleichtert und leicht wankend ging es anschließend zum nächsten Workshop auf das Oberdeck.
Für uns war es eine spannende Erfahrung, über die NS-Zeit und deren Aufarbeitung vor einem mehrheitlich nicht-deutschen Publikum zu sprechen und mit Menschen, die eine Außenperspektive auf unsere Art der Aufarbeitung haben, in Austausch zu kommen.
Den bereits erwähnten Vortrag haben wir im Rahmen eines Vorbereitungsseminars, das von der Berke Foundation angeboten wird, erarbeitet. In diesem Seminar haben wir uns ausführlich mit den Themen Vergangenheit, Erinnerung und Frieden beschäftigt. Doch was ist eigentlich genau Frieden und wie hängt dieser mit Vergangenheit und Erinnerung zusammen? Das haben wir Uli Jäger gefragt. Er ist Abteilungsleiter für Projekte im Bereich Friedenspädagogik und Mediation bei der Berke Foundation in Tübingen.
Wir lehnen uns da sehr beim Friedensbegriff an Johan Galtung an, den norwegischen Friedensforscher, für den Frieden ein Prozess ist mit zwei wichtigen Polen, nämlich abnehmende Gewalt und wachsende Gerechtigkeit.
Weiter führt er aus, dass wenn Frieden als Prozess begriffen wird, der Blick in die Vergangenheit ein wichtiger ist und die Frage, wie man Erfahrungen aus der Vergangenheit bearbeitet und verarbeitet.
Und wer sich diesen Erfahrungen stellt, in sich selbst als Person, aber auch im Kollektiv, in der Familie, in der Gemeinschaft, auch im Staat, der kann bessere Grundlagen legen für eine friedliche Zukunft. Insofern ist Erinnern ein wichtiger Bestandteil eines jeden Friedensprozesses.
Ein Ansatzpunkt wäre dann, unterschiedliche Erfahrungen, Meinungen, Ansichten und Haltungen zum Vergangenen gemeinsam aufzuarbeiten und sich Zeit zu nehmen, sich diesen Erfahrungen gemeinsam zu stellen. Das heißt, sich mit Menschen unterhalten, die diese Zeit erlebt haben und wie sie sie erlebt haben und dann gemeinsam schauen, wie daraus gelernt werden kann, friedensorientiert denken und handeln zu können. Auch für Dagmar Nolden ist Frieden ohne Erinnern nicht möglich. Sie arbeitet als Projektmanagerin an der Berke Foundation im Programmbereich Global Learning for Conflict Transformation und hat mit uns das Vorbereitungsseminar durchgeführt. Im Seminar geht es auch darum, sich auf die Häfen vorzubereiten, die während der Reise angefahren werden. Das heißt, in die Thematik von Erinnerungsarbeit in unterschiedlichen Kontexten einzusteigen und wie diese mit Fragen von Konflikt, aber auch Frieden zusammenhängen. Sie erklärt dazu, dass
Frieden immer ein Prozess zwischen Vergangenen und Zukunft ist und wir jetzt im Jetzt dazwischen stehen und dementsprechend Vergangenes natürlich auch immer in die Zukunft fortwirkt und eine gewaltvolle Vergangenheit eben lange Schatten wirft und auch friedliche Vergangenheiten nicht einfach fortbestehen, wenn wir nicht daran arbeiten.
Auch sie betont die Bedeutung eines Lernprozesses aus der Vergangenheit. Einmal aus dem, was vielleicht nicht so gelaufen ist, wie es notwendig wäre, um ein friedliches Zusammenleben möglich zu machen. Zum anderen aber vielleicht auch zu erkennen, was dazu beitragen kann, dass es möglich wird. Eine andere Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wie funktioniert Frieden nach einem gewaltvollen Konflikt? Dagmar beantwortet diese Frage mit dem Hinweis auf verschiedene Phasen des Erinnerns.
Häufig ist direkt nach einem gewaltvollen Konflikt erstmal eine Phase des Verdrängens da, wo Menschen in ein Funktionieren kommen, wo ein Wiederaufbau einfach notwendig wird, wo einfach so etwas geschaffen werden muss und das Erinnern tatsächlich weniger eine Rolle spielt. Aus meiner Perspektive ist ein wichtiger Bestandteil dessen dann irgendwann dieser Schritt des Anerkennens dessen, was passiert ist. Und erst über das Anerkennen und über dieses Zusprechen von du hast Schmerz und du hast Leid erfahren und das darf da sein, wird es tatsächlich auch möglich, dass irgendwo auch Heilungsprozesse in Gang kommen können, die notwendig sind, damit wirklich dann auch langfristig eine Begegnung und vielleicht auch eine Versöhnung stattfinden kann.
Diese Anerkennung von Leid ist notwendig. Sie bietet aber auch die Möglichkeit, verbindend zu wirken.
Aber Moment mal, ist es unbedingt notwendig, an einer Kreuzfahrt teilzunehmen, um diese Inhalte zu vermitteln? Wäre ein anderes Format aus ökologischer Sicht nicht angebrachter?
Also das ist problematisch, also darüber müssen wir nicht reden. Es ist auch problematisch, dass auf so einem Kreuzfahrtschiff auch massive soziale Ungleichheiten zwischen Passagieren und denjenigen, die die Arbeit für die Passagiere tun, gibt. Also da will ich überhaupt nicht drum herum reden. Das ist ein Problem. Wir haben uns letztendlich dafür entschieden, an dem Peaceboat teilzunehmen, weil wir die grundlegende Idee des Peaceboates für sehr überzeugend halten. Ich denke auch, dass eben dieses Peaceboat dann ein ganz einmaliger Ort ist, um eben mit den Passagieren, die an Bord sind, ins Gespräch zu kommen über Friedensherausforderungen und auch Umweltherausforderungen. Und dass gleichzeitig an Bord eben auch so etwas wie eine globale Kommunikation zwischen Friedensaktivisten entstehen können, wo man aus der Alltagswelt komplett raus ist und wo sie auf einmal Gedanken und Freiheiten entwickeln können, um eben neue Perspektiven zu entwickeln.
Im Vorfeld dieses Podcasts haben wir mit dem geschäftsführenden Direktor des Instituts für Politikwissenschaft der Universität Tübingen, Professor Dr. Andreas Hasenkleber, gesprochen. Er ist derzeit Institutsbeauftragter für die Peaceboat-Exkursion. Von ihm wollten wir zunächst einmal aus erster Hand erfahren, wie es überhaupt zu dieser außergewöhnlichen Kooperation zwischen Uni, Berghof Foundation und dem Peaceboat kam. Herr Hasenkleber, können Sie die Geschichte dieser Zusammenarbeit kurz erklären? In welchem Rahmen wird die Studienfahrt angeboten?
Also für die Geschichte bin ich sicher nicht die berufenste Stimme, das zu erklären. Es war halt so, dass als ich nach Tübingen kam 2004, es schon eine Kooperation zwischen dem damaligen Institut für Friedenspädagogik und dem Institut für Politikwissenschaft gab, dass diese Kooperation sehr stark von Personen getragen worden ist, nämlich von Uli Jäger auf Seiten des Instituts für Friedenspädagogik und Thomas Nielebock auf Seiten des Instituts für Politikwissenschaft. Und Uli Jäger enge Kontakte zu Jasna Bastic hatte und Jasna Bastic wiederum ein Mitglied des Teams ist, die das Peaceboat organisiert und am Laufen hält. Und damals wurde die Idee geboren, dass wir halt unseren Masterstudiengang Friedensforschung und internationale Politik nicht rein akademisch ausrichten sollten, sondern mit Praxiselementen versehen sollten und dass das Peaceboat eine Möglichkeit ist, das, was Studierende hier in den Büchern und Papieren lesen und lernen, mit praktischen Erfahrungen zu verbinden.
Scheint so, als gäbe es neben Herrn Professor Hasenkleber eine Reihe an Personen, die sich seit mehr als einem Jahrzehnt dafür engagieren, dass wir Studierende unser theoretisches Wissen mit den Eindrücken auf der Peaceboat-Exkursion etwas auflockern und vertiefen können. Klingt ja alles schön und gut, aber wer darf denn nun an der Exkursion teilnehmen?
Die Exkursion ist ein Bestandteil des Masterstudiengangs Friedensforschung und internationale Politik, in dem Sinne, dass diesen Studenten vor allem die Möglichkeit eingeräumt wird, an dieser Exkursion teilzunehmen. Wenn dann noch Plätze frei sind, können auch andere, also Studierende aus anderen Studiengängen mitfahren. Aber dieses Angebot richtet sich primär an interessierte Studierende in der Friedensforschung und internationalen Politik. Und die müssen im Vorfeld einmal an dem Bürgerkriegsseminar teilnehmen und einmal eben an dem Vorbereitungsseminar in der Friedenspädagogik teilnehmen. Und wenn sie das gemacht haben, sind sie quasi fit an Bord zu gehen und machen das auch und nehmen dann eben an dieser Exkursion teil.
Gut, dann wäre jetzt ja alles geklärt. Außer der hohe Berg an Kosten. Gibt es seitens der Uni bestimmte Fördermöglichkeiten, um die Kosten der Exkursion zu decken?
Das ist ein grundlegendes Problem, dass die Studienfahrt eben nicht umsonst ist, sondern sie hat ihren Preis und es gibt immer wieder auch Studierenden, denen dieser Preis zu hoch ist. Und das ist natürlich auch jetzt gerade in Corona-Zeiten nochmal ganz besonders deutlich geworden, dass einfach viele Studierende in prekären Situationen sind und oftmals nicht die Mittel mobilisieren können, um mit an Bord zu gehen. Um das konkret zu machen, wir gehen davon aus, dass diese Fahrt so je nach Länge letztendlich um 1.500 Euro kostet. Von diesen 1.500 Euro ist es bisher immer gelungen, 500 Euro durch externe Geldgeber einzuwerben. Das ist der DAAD mit dem Promos-Programm und das ist vor allen Dingen eben auch der Universitätsbund, der hier immer sehr großzügig geholfen hat. Und dann gab es auch Aktionen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern selbst beim Peace Boat, die auch versucht haben, dann durch Verkaufsaktionen oder anderen Dingen eben Geld in eine gemeinsame Kasse zu bringen, mit denen dann die Kosten der Exkursion gedeckt werden, sodass am Ende die Studierenden einen Betrag von zwischen 600 und 800, manchmal 1.000 Euro eben beibringen müssen. Und das müssen sie können. Und wenn sie es nicht können, ist es für uns auch nicht möglich, da jetzt noch größere Unterstützungen vom Institut aus anzubieten. Also was wir machen können, ist, dass wir halt eine Hilfskraftstelle oft noch mit der Exkursion verbinden und dann sagen, diese Hilfskraftstelle steht natürlich dann den Personen oder der Person besonders zur Verfügung oder die Person soll zum Zuge kommen bei der Besetzung der Stelle, die halt das aus finanziellen Gründen sehr nötig hat.
Natürlich ist es aufgrund der aktuellen Herausforderungen durch Covid-19 schwierig, langfristige Prognosen zu treffen. Aber mal angenommen, dass sich die Lage wieder deutlich entspannt, wird es die Peaceboat-Exkursion auch langfristig im Lehrprogramm der Uni Tübingen geben?
Das wünschen wir uns, solange wie eben auch Studierende das für sinnvoll halten. Also ich meine, es gibt ja regelmäßig auch Gesprächsrunden mit unseren Studierenden, wo das auch thematisiert werden kann. Und so lange Studierende meinen, dass sie so eine Kreuzfahrtaktion für den Frieden für noch sinnvoll halten und sie auch glauben, dass das bei allen Grenzen, die dieses Format hat, für sie eine deutliche Erweiterung ihres Horizonts bedeutet. Solange werden wir versuchen, das durchzuführen, wenn das eben auch von Peaceboat-Seite her angeboten wird. Wir bekommen dann sehr, sehr guten Preis und ich denke, dass das auf alle Fälle eine attraktive Art ist, sich eben mit den Themen, die wir hier theoretisch machen, praktischer auseinanderzusetzen. Vor Ort sich wirklich mit Verhandlern auseinanderzusetzen, vor Ort mit Gruppen zu kommunizieren, die kriegerische Vergangenheit versuchen zu bewältigen.
Das Peaceboat ist für alle, die einmal mitfahren durften, etwas ganz Besonderes. Zum Schluss dieser Folge versuchen unsere Interviewpartner und Partnerinnen, dieses Besondere in Worte zu fassen.
Das Besondere an Peaceboat ist zunächst eine ausgewöhnliche Möglichkeit, die Welt in allen Aspekten kennenzulernen, zu reisen zu lernen. So politisch, sozial, Kultur, direkt von Menschen, von Angesicht zu Angesicht die Aktivisten und Experten auf bestimmten Gebieten kennenlernen und über die Frieden, Menschenrechte, Klima, Medien, Genderfragen, über alles zu diskutieren, zu sprechen, die Lösungen zu finden. Und natürlich, es ist sehr wichtig, mit unseren Partnern in den Häfen die Projekte zusammen zu führen und lokale Organisationen zu unterstützen.
Eine Besonderheit des Peaceboates war zumindest lange Zeit, dass Überlebende der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki mit an Bord waren, also die sogenannten Hibakushas. Und mit denen haben wir regelmäßig sehr intensive Gespräche geführt über die Folgen des Atombombenabwurfs, über ihre Art, mit diesen fürchterlichen Erlebnissen klarzukommen und gleichzeitig auch mehr darüber zu verstehen, wie die Gesellschaft mit diesen Atombombenabwürfen umgegangen ist.
Ich glaube, das Besonderste für mich ist tatsächlich die Menschen, die sich auf diesem kleinen schwimmenden Raum begegnen. Und dass es ein kleines Japan ist, ich das Gefühl habe, irgendwie sehr viel über Japan im Laufe der Jahre mitbekommen zu haben, ohne jemals in Japan gewesen zu sein. Und wirklich dieser Raum für Austausch, der entsteht, wenn Menschen einfach an einem Ort sind, an dem es primär darum geht, sich zu begegnen.
Aber die Erfahrung blieb die gleiche, an einem ungewöhnlichen, inspirierenden Ort ungewöhnliche Begegnungen zu haben, mit für jeden Einzelnen und jede Einzelne sehr nachhaltigen Folgen.
Sprecherinnen in dieser Folge waren Selina Kleinmann, Anna Spalding und Anna Langer.
Dieser Podcast ist entstanden in Kooperation mit dem Freien Radio Wüstewelle, der Berghof Foundation und dem Institut für Politikwissenschaft der Uni Tübingen. Wir bedanken uns bei Carla Langer für Schnitt und Technik sowie für ihre tatkräftige Unterstützung.